Der erste Gedanke war, ich will das nicht, ich möchte das nicht, ich will keine Chemotherapie machen, ich will nicht jetzt mein Leben komplett aufgeben müssen.
Tatort Krebs, der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
In der ersten Folge unserer Staffel von Tatort Krebs haben wir bereits mit einigen Krebs-Survivern gesprochen. Sie haben uns erzählt, wie sie mit der Diagnose Krebs leben. Heute wollen wir erneut den Blick auf das Leben mit Krebs richten, diesmal auf junge Menschen. Was bedeutet eine Krebsdiagnose für Sie? Jedes Jahr erkranken etwa 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. 4% von ihnen sind unter 40 Jahren. Mit welchen besonderen Fragen und Herausforderungen sind Sie konfrontiert? Was macht eine 16-Jährige, die erfährt, dass sie Krebs hat? Darüber werde ich heute mit Jette sprechen. Jette ist heute 25 und studiert in Hamburg Medizin. Liebe Jette, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Außerdem ist Frau Dr. Anne-Katrin Sender heute bei uns. Frau Sender ist Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie bei jungen Erwachsenen mit Krebs. Sie arbeitet im Universitätsklinikum Leipzig und ihr Fokus liegt auf der Psychoonkologie mit AYA. AYA, das steht für Adolescent and Young Adults with Cancer. Dr. Sender hat für ihre Doktorarbeit zur psychosozialen Versorgungssituation von jungen Erwachsenen Krebsüberlebenden geforscht und sie weiß aus ihrer Arbeit, welche Unterstützung für junge Krebskranke besonders wichtig ist. Herzlich willkommen auch Sie, Frau Sender.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Jette, wir haben dich bereits am Anfang der Folge gehört, als du erzählst, wie der Moment deiner Krebsdiagnose für dich war. Warum bist du denn damals überhaupt zum Arzt gegangen?
Eigentlich war nicht viel los. Ich war ein bisschen schlapp, ich hatte ein bisschen Herzklopfen, Dinge fielen mir irgendwie schwerer und ich habe das immer viel auf Stress in der Schule geschoben, viele Freizeitaktivitäten, die ich ausgeführt habe und dachte immer, dass ich mir das vielleicht einfach selbst nicht so ganz eingestehen will, dass ich das vielleicht doch alles gar nicht so mit links schaffe. Und dann war ich aber irgendwann doch bei der Kinderärztin, weil ich auch eine Stelle auf der Wange bekommen habe, die so ein bisschen wie ein Herpes aussah, hat sie mir eine Creme verschrieben, die ging dann aber nicht weg und irgendwie ging es mir auch einfach nicht besser, sodass sie dann doch nochmal Blut abgenommen hat und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass noch am gleichen Abend der Anruf kam, in dem sie uns mitteilen wollte, dass die Blutwerte halt nicht gut sind und wir zur Abklärung ins Krankenhaus sollen. Tatsächlich war an dem Nachmittag aber irgendwie bei uns niemand zu Hause, sodass erst am nächsten Vormittag meine Eltern erreicht wurden und ich dann letztendlich von der Schulsekretärin quasi so ein bisschen stille Postmäßig die Nachricht bekommen habe, ich soll doch schnell nach Hause und dann ins Krankenhaus gehen.
Du warst damals 16 Jahre alt?
Genau, da war ich 16. Ich war gerade in der 10. Klasse am Gymnasium und saß dann ziemlich schnell in der Kindernotaufnahme und wurde dann aber auch relativ schnell weitergeleitet in die Kinderonkologie, wo dann ein paar Tage später eben auch eine Knochenmarkpunktion gemacht wurde. Für mich ging es da erst so ein bisschen um den Ausschluss der Erkrankung sozusagen, weil ich dachte so, ja, na klar, muss man jetzt einmal bösartige Ursachen irgendwie ausschließen, damit man dann halt gucken kann, was es wirklich ist. Aber so richtig, dass es auch das Bösartige sein könnte, damit habe ich nicht gerechnet.
Wie kam das Wort Krebs überhaupt? Wer hat es zuerst gesagt?
Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es auch schon bei den Aufklärungen zur Knochenmarkpunktion gefallen ist. Aber da habe ich es nicht wirklich wahrgenommen. Ich glaube, bei meinen Eltern war das ein bisschen anders, aber ich habe das nicht so realisiert. Und dann war es halt so, dass ich für die Knochenmarkpunktion zum Glück eine kleine Sedierung bekommen hatte und so halbwegs noch im Aufwachen, mir war noch so ein bisschen schummerig, kam dann aber eben die junge Ärztin zu uns rein, die gesagt hat, dass es eben eine Leukämie ist, dass das Blutkrebs ist und dass jetzt eine harte Zeit auf mich zukommt, aber dass ich wieder gesund werde.
Was war dein erster Gedanke da?
Der erste Gedanke war, ich will das nicht, ich möchte das nicht, ich will keine Chemotherapie machen, ich will nicht jetzt mein Leben komplett aufgeben müssen. Aber die Ärztin, die das Gespräch geführt hat, die hat dann weitergeredet und hat mir gezeigt, dass es einen Plan gibt. Also, dass ich zwar nicht mehr in die Schule darf, aber dann ein Hauslehrer bekommen kann oder dass ich zwar mein liebstes Hobby waren und sind immer noch die Pferde, dass das jetzt eine Zeit lang nicht mehr möglich sein wird, aber danach eben wieder.
Warum nicht?
Das Problem sind eigentlich nicht die Pferde selbst, sondern vor allem das Heu und Stroh. Da sind Schimmelsporen drin, die ganz fiese Infektionen verursachen können, wenn man durch die Krebserkrankung und dann eben auch die Therapie sehr immungeschwächt ist.
Und deswegen durftest du auch nicht mehr in die Schule gehen?
Genau. Auch viele Menschen sind dann einfach eine extreme Infektionsgefahr, die man eben unter einer schweren Chemotherapie, einer harten Chemotherapie dann nicht so eingehen kann. Das waren natürlich alles erstmal Sachen, die mich unfassbar traurig gemacht haben. Aber gleichzeitig habe ich noch im gleichen Gespräch auch das Gefühl gekriegt, ja gut, dann mache ich das jetzt halt und dann wird es danach halt wieder gut, so wie es vorher auch war. Dass das auch nicht so stimmt, das habe ich dann später gemerkt, sehr viel später. Aber es hat mich doch mehr oder weniger durch die ganze Therapie getragen. Also natürlich hat man mal bessere Phasen und mal schlechtere. Aber dieser Gedanke, dass das nicht gut gehen könnte, den hatte ich eigentlich während der Therapie dann kein einziges Mal mehr. Und dieses Auffangen und dieses Aufzeigen, da ist ein Weg, den man gehen kann und wir begleiten dich, das war für mich total wichtig in der Situation.
Haben deine Eltern dich begleitet zur Diagnose?
Am Diagnosetag war tatsächlich meine Oma dabei, wobei man dazu sagen muss, dass meine Oma eigentlich meine zweite Mama ist. Die wohnt bei uns mit im Haus und hat ja ganz viel mich immer begleitet zu Sachen in der Kindheit schon. Und später kam dann mein Papa dazu. Meine Mama war aber gerade in Südfrankreich, also die war tatsächlich etwas weiter weg und kam dann ein, zwei Tage später.
Was hat deine Großmutter besonders gut gemacht?
Meine Großmutter ist ein unfassbar positiver Mensch und wahrscheinlich hat sie sich eine Träne verkniffen, aber ich habe keine gesehen. Und ich glaube, sie war unfassbar gut darin, das einfach mit auszuhalten, gar nicht viel zu sagen, aber mir auch nicht das Gefühl zu geben, dass ich mich in dem Moment auch noch um sie kümmern muss. Das ist was ich häufig habe, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel Angehörige mit zu Terminen nehme oder zu Arztgesprächen oder in solche Situationen herein, dass ich mich dann nicht nur um mich selber kümmern muss, sondern auch noch um die anderen. Und das ist was ich unfassbar anstrengend finde. Und ich glaube aber, in dem Moment hat sie das sehr gut gemacht.
Und als du dann aus dem Arztgespräch rausgegangen bist, was hast du da als erstes gemacht?
Es war dann schon später Mittag und ich war noch nüchtern. Insofern war das Erste, was ich gemacht habe, auf Station einen Teller Nudeln mit Tomatensauce zu essen. und tatsächlich kam relativ schnell auch noch meine beste Freundin dazu. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber sie hat sich am Uniklinikum so weit durchgefragt, bis sie doch bei mir war. Und das war dann eigentlich auch ganz schön, weil das die Situation doch ein bisschen aufgelockert hat. Und letztendlich habe ich es ja aber in dem Moment auch noch gar nicht so realisiert oder realisieren können, was das jetzt alles für mich bedeutet. Das, was mich am dollsten immer betrübt hat, war eigentlich zum einen nicht mehr zur Schule gehen zu können und das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Aber diese ganzen Sozialkontakte, die man ja so selbstverständlich dadurch aufrecht erhält, die fielen einfach weg. Und ja, als zweites natürlich einfach dieser Ausgleich bei den Pferden, der hat mir irre gefehlt in der Zeit.
Die Diagnose war akute lymphatische Leukämie. Das hat dir wahrscheinlich in dem Moment auch gar nichts gesagt.
Nee, und ich kann mich auch da noch total gut daran erinnern, dass so am ersten, zweiten Tag auf Station dann die Stationsärztin mich fragte, ob ich denn weiß, was ich für eine Erkrankung habe. Ich habe gesagt, ja, klar, ich habe eine Leukämie. Und als sie dann aber nachfragte, was bedeutet das denn, dann war ich doch ganz froh, dass sie mir das dann nochmal erklärt hat, dass das eben die weißen Blutkörperchen sind, die sich einfach unreif jetzt viel zu doll vermehrt haben und dass dadurch halt kein Platz mehr ist für andere Zellen im Knochenmark und im Blut und dass ja, man da jetzt eben mit der Chemo gegen ankämpfen muss.
Und hast du es deinen Freundinnen sehr offen erzählt oder hast du es eher für dich dann behalten?
Nee, da war ich von Anfang an eigentlich ziemlich offen. Es war ja so, dass ich am Ende der 10. Klasse stand und ab der 11. Klasse wurden die Kurse für die Oberstufe sowieso auch komplett neu gemischt. Meiner alten Schulklasse habe ich das relativ schnell gesagt, weil ich auch nicht wollte, dass irgendwelche Gerüchte darüber entstehen, warum ich plötzlich nicht mehr da bin. Stand außerdem auch noch unsere Abschlussfahrt an, wo ich dann eben nicht mit konnte. Und auch in den neuen Kursen habe ich allen Lehrern gesagt, die sollen ruhig sagen, dass noch jemand mehr eigentlich im Kurs ist und warum die Person gerade fehlt. Und das war tatsächlich auch sehr angenehm, als ich dann eben später wieder mit eingestiegen bin und zur Schule zurückgekommen bin. Da hat eigentlich niemand nachgefragt, warum ich jetzt mit Mütze im Kurs sitze oder warum ich manchmal erst einen halben Tag später komme. Oder ja, ich brauchte mich da einfach nicht erklären und das fand ich persönlich sehr angenehm.
Ich bin sehr beeindruckt von Jette, vor allen Dingen, wie sie mit ihrer Diagnose umgegangen ist. Gerade für junge Menschen ist das schwierig. Sie stehen ja noch am Anfang ihres Lebens und sie wollen durchstarten und dann wirft sie eine Krebsdiagnose so richtig aus der Bahn. Es könnte ihnen helfen, wenn sie offener über ihre Ängste und Sorgen sprechen könnten. Und Johann, unser Reporter, der hat sich einmal umgehört.
Ja, genau. Ich habe mal junge Menschen in meinem Umfeld dazu befragt. Was würdest du tun, wenn du von einem Arzt oder deiner Ärztin kommst und eine Krebsdiagnose bekommen hast?
Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich erstmal in Tränen ausbrechen würde. Ich hatte schon mal eine üble Krankengeschichte und das war auch die erste Reaktion. Und ja, wahrscheinlich würde ich danach erstmal direkt meine Mutter anrufen.
Puh, aus dem Bauch raus würde ich sagen, ich würde natürlich erstmal meine Familie darüber informieren und dafür sorgen, dass ich Leute um mich habe, die für mich da sind und die mich stützen können.
Was würdest du dir denn wünschen aus deinem Freundeskreis? Was für eine Reaktion?
Ich glaube, dass ich schon froh wäre, es auch immer wieder zu hören, dass auch natürlich meine Freunde für mich da wären. Es muss jetzt nicht unbedingt nur Zuspruch oder sowas sein, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt deren Zeit brauche oder deren Anwesenheit brauche, dass sie dann einfach da wären. Das wäre, glaube ich, am wichtigsten.
Würdest du das im Umfeld der Arbeit Leuten erzählen?
Ja, es gibt ein, zwei Arbeitskollegen, mit denen ich wahrscheinlich auch so ein freundschaftliches Verhältnis habe, dass ich es denen auch erzählen würde. Aber sonst wahrscheinlich erstmal keinem.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach generell anders behandelt wird dann von anderen Menschen, was dann im Umkehrschluss ja für mich auch bedeuten würde, dass ich durchgehend damit konfrontiert wäre, dass ich Krebs habe.
Ich glaube, immer als die Kranke zu gelten, immer mit Samthandschuhen angefasst zu werden, ich glaube, das tut sicherlich in manchen Situationen gut, aber sobald es dann die einzige Lebensrealität ist, vor der man steht, wird es, glaube ich, anstrengend.
Liebe Jette, wie ist die Therapie denn verlaufen? Wie bist du therapiert worden?
Ich habe in der ersten Erkrankung vor allem Chemotherapie bekommen. Das war so, dass es eine intensive Therapiephase gab, die dann eben nach der Diagnose relativ schnell begann. Da musste ich meistens für Chemo als Infusion in die Klinik kommen, auch ein paar Tage stationär bleiben und konnte dann aber, wenn es mir einigermaßen gut ging, auch immer wieder nach Hause und musste nur wiederkommen, wenn es Komplikationen gab, wie zum Beispiel Fieber, ja, oder Ähnliches, sodass ich relativ viel eben auch zu Hause sein konnte, da aber eben auch eingeschränkt. Also ich sollte nicht alleine zu Hause bleiben, ich durfte aber gleichzeitig auch nicht viele Menschen treffen. Ich musste natürlich auch immer ein bisschen gucken, so was geht kräftemäßig und was nicht. Aber innerhalb der Wohnung war ich da dann eigentlich relativ frei, sag ich mal. Und an die intensive Therapiephase, die ging über 7 Monate, schloss ich dann noch eine Erhaltungstherapie an. Da habe ich noch Chemotherapie in Tablettenform bekommen und ab und zu noch über den Rücken sozusagen ins Nervenwasser direkt hinein. Aber das war kein Vergleich mehr zu der intensiven Therapie, weil ich nicht mehr ganz so doll immunsupprimiert war und dadurch eben auch schon wieder in die Schule konnte und an vielen Dingen einfach wieder teilnehmen konnte, sodass es für mich eigentlich kaum noch der Rede wert war. Und ich glaube tatsächlich, viele in meinem Umfeld haben das auch gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ich noch in Therapie war. Tatsächlich ging das aber, bis ich 2 Jahre nach Diagnose war. Also mit dem Abi wurde dann auch die Therapie beendet, sozusagen.
Ein glücklicher Zufall. Gab es Momente, in denen du gezweifelt hast?
Tatsächlich in der ersten Erkrankung nicht, aber danach. Also so diese 2 Therapiejahre, da bin ich gefühlt einfach nur durchgerannt. In den ersten Monaten war man einfach damit beschäftigt, so Chemo für Chemo irgendwie hinter sich zu bringen. Und in der Zeit danach war ich einfach erstmal wahnsinnig froh, dass ich viele Dinge wieder konnte. Und es passierte ja auch einfach viel in der Schule mit dem Abi und den Vorbereitungen darauf und so weiter. Und dann hatte ich danach ein Jahr Pause, mehr oder weniger, und Zeit. Und dann fing es an, dass ich erstmal realisiert habe, was ist mir da eigentlich passiert? Und was bedeutet das jetzt eigentlich für mein weiteres Leben? Und da habe ich dann auch zum ersten Mal richtig Angst bekommen.
Die Angst, wovor war die vor allen Dingen?
Ich glaube vor allem vor einem Rückfall. So dieser Gedanke, wenn es jetzt nochmal kommt, dann wird es nicht mehr ganz so leicht zu therapieren sein. Dann werden die Heilungschancen nicht mehr ganz so gut sein. Meine größte Angst war eigentlich, ein Rezidiv im Studium zu bekommen. Das ist dann irgendwann passiert, aber das wusste ich zum Glück die 4 Jahre vorher ja noch nicht. Und auch immer die Angst, wie geht es dann meiner Familie damit? Weil ich ja schon wusste, dass die erste Erkrankung eine große Belastung für uns alle war. Und ich nicht wusste, wie zum Beispiel meine Eltern jetzt darauf reagieren würden, wenn ich zu ihnen kommen müsste und nochmal sagen müsste, die Leukämie ist wieder da. Das waren schon immer Gedanken, die mich manchmal um den Nachtschlaf gebracht haben. Und ja, dieser Gedanke daran, quasi all das, was ich jetzt zurück habe, nochmal zu verlieren, der war schon doll.
Mhm. Frau Sender, bevor wir uns nochmal die Zahlen angucken, was Krebs bei jungen Erwachsenen angeht, was hat Jette richtig gemacht?
Jette hat sehr vieles, glaube ich, richtig gemacht. Zum einen dieser Kampfgeist, den man doch raushört und immer dieses Weitermachen, ne? Auch was sehr toll ist, hat sie sehr früh einfach so ein Unterstützungsnetz zugelassen, ne? Dass die Freunde dann da waren. Sie hat auch gezeigt, ich bin noch weiter hier. Auch mit diesem, ich fand das irgendwie ganz schön, mit diesem sagen Sie ruhig, da kommt noch jemand wieder in die Kurse. Ne? Also mein Platz ist immer noch da. Und dann einfach auch schon früh wieder zu sagen, ich mache irgendwie weiter, ne? Und ich gehe wieder zurück in all das, was ich geliebt habe, auch wenn ein Hobby weggefallen ist. Ne?
Mm. Lassen Sie uns noch mal auf die Fakten schauen. Um welche Altersgruppe geht es denn genau, wenn wir von jungen, erwachsenen Krebspatienten sprechen?
Ja, national und international hat man da sich immer schwer getan, eine Einigkeit zu finden. Aber das National Cancer Institute hat jetzt den Rahmen von 15 bis 39 Jahre festgelegt. Das heißt, es sind die jungen Erwachsenen, die in dieser Altersphase erstmalig eine Krebserkrankung erhalten. Das ist natürlich eine recht breite Gruppe von der Altersspanne her, aber sie eint, dass sie sich in einer Lebensphase befinden, die geprägt ist von ganz altersspezifischen und oft unaufschiebbaren Entwicklungsaufgaben und auch Herausforderungen. Und eine Krebsdiagnose ist in dieser Altersphase eigentlich das Letzte, womit sie rechnen und womit sie umgehen können. Und in Deutschland sind das etwa 17.000 junge Erwachsene, die jährlich erkranken, laut dem Robert-Koch-Institut. Das ist eine recht kleine Gruppe, ja. Denen geht es aber medizinisch gesehen und psychologisch gesehen gar nicht so gut. Die waren viele Jahre gar nicht auf dem Radar der Forschung, weil man natürlich gedacht hat, die sind jung, die stecken das schon irgendwie weg. Die haben körperlich auch Ressourcen im Vergleich zu den älteren Krebspatienten. Aber erst in den letzten 10, 15 Jahren ist man da national und international irgendwie auf den Trichter gekommen. Da haben wir ein bisschen was verpasst, da müssen wir mal hinschauen.
Wie ist die Überlebensrate bei den jungen Erwachsenen?
Die ist natürlich abhängig von den Diagnosen und auch den Diagnosestadien. Erfreulicherweise sehen wir aber in den medizinischen Daten, dass wir eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von etwa 80-86% haben.
Ja. Mhm. Die Kohorte ist ja auch sehr weit gefasst. Also eine 20-Jährige hat ja ganz andere Themen und Probleme als eine, ich sag mal, 35-Jährige beispielsweise. Es gibt eine AJA-Längsschnittstudie. Da wurden fast 600 junge erwachsene Patienten und Patientinnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ich glaube, insgesamt 6-mal befragt. Was hat diese Studie ergeben?
Das war eine Studie gefördert von der Deutschen Krebshilfe, die von 2014 bis 2022 ging. Und wir haben 577 junge Erwachsene befragen können zu diesen 6 verschiedenen Zeitpunkten mit einem großen Fragebogen. Und wenn ich es grob zusammenfassen muss, dann sehen wir zum einen eine klinisch erhöhte Ängstlichkeit und auch klinisch erhöhte Depressivitätswerte. Auch in der Langzeit, dann sehen wir langfristig auch eine reduzierte Lebensqualität und auch eine eingeschränkte berufliche Leistungsfähigkeit. Und international sind das sehr ähnliche Muster, die sich auch bei anderen Studien zeigen, auch immer noch im Vergleich zu älteren oder jüngeren Krebspatienten.
Jette, wie hast du das erlebt?
Genau, vielleicht würde ich, was die Angst angeht, auch gerne nochmal einhaken. Und zwar ist es ja so, wenn man durch die Therapie durch ist und alle sagen einem, wie toll das ist und man selbst hat eigentlich das Gefühl der großen Unsicherheit, dann geht es, glaube ich, vielen so und mir auch, dass jeder kleine Schnupfen, jedes kleine Ziepen im Körper immer wieder diese Angst auslöst. Da könnte ja mehr hinterstecken. Und ich glaube, bei vielen und wie gesagt bei mir auch, ist es dann ein richtiger Prozess, dem Körper auch wieder zu vertrauen, dass Kleinigkeiten halt nur Kleinigkeiten sind und man sich nicht immer erst einen Kopf machen muss. Das sind immer diese Punkte, wo das halt im Alltag auch immer wieder aufkommt, weil der Gedanke an die Krebserkrankung, den habe ich jeden Tag und der allein macht mir keine Angst, sondern das ist ein Teil von mir und das gehört irgendwie mit dazu und das ist einfach meine Normalität. Aber diese Momente, in denen man eigentlich weiß, als junger Mensch dürfte da nichts hinterstecken, aber vielleicht ja doch, weil man hat die Erfahrung nun mal schon mal gemacht, die sind manchmal echt fies.
Wie hast du geschafft, diese Angst zu überwinden? Also wie hast du deine Einstellung verändert, dass nicht jedes kleine Zipperlein auch gleich ein großes Alarmsignal sein muss in deinem Fall?
Also ich glaube, zum einen durch Zeit und Erfahrung, dass es eben auch nur Kleinigkeiten sind und dass man auch wieder erkältet sein darf und dass das alles nichts Schlimmes ist. Und indem ich mir selbst ein gutes Gefühl gebe und darauf vertraue, dass, wenn ich mich gut fühle, dass dann auch alles gut sein wird.
Mhm. Frau Sender, ist die Medizin ausreichend auf junge, erwachsene Krebspatienten eingestellt?
Also die medizinische Behandlung richtet sich ebenso wie bei den älteren Patienten nach der Diagnose, dem Erkrankungsstadium und auch den biologischen Risikofaktoren, die ein junger Erwachsener mit sich bringt und erfolgt leitliniengerecht. Zur medizinischen Behandlung gehört aber auch die psychosoziale Versorgung in der Akutphase und auch in der Langzeit. Und da sehen wir bei den jungen Erwachsenen, dass sie viele Unterstützungsbedürfnisse äußern und dass etwa 50% oder mehr psychosoziale Versorgungsangebote in der Nachsorge nicht nutzen, weil sie angeben, mir ist es nicht bekannt oder ich wurde darüber informiert. Und wir haben sozialrechtliche Beratung, wir haben psychologische oder psychoonkologische Unterstützung, aber irgendwie findet das Wissen über diese Beratung und die jungen Erwachsenen nicht zusammen. Da ist eine Lücke, die gilt es aufzubrechen.
Jette, warum studierst du Medizin? Hat die Leukämie da eine große Rolle gespielt?
Letztendlich ja, weil ich, also vorher waren Ärzte für mich alte Männer mit weißen Haaren, die in ihrer Praxis sitzen und Patienten behandeln. Ich hatte da einfach keine Berührungspunkte mit. Ich dachte auch, ich könnte kein Blut sehen. Und als ich dann aber eben gesehen habe, dass die Ärztin, die mir die erste Diagnose verkündet hat, einfach eine total coole junge Frau war, und als ich dann auch gemerkt habe, dass man allein mit Worten und guter Kommunikation schon so viel bewirken kann und irgendwie, ja, Behandlungsverläufe einfach auch so positiv beeinflussen kann. Also sicherlich braucht es mehr, um Leute zu heilen und gesund zu machen. Aber ich bin einfach schon der festen Überzeugung, dass dieser emotional-empathische Aspekt einfach auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das fand ich neben dem Interesse für die wissenschaftlichen Hintergründe einfach total spannend und toll. Und das wollte ich auch können und lernen. Und da bin ich dabei.
Das ist ja das, Frau Sender, wozu Sie genau forschen, nämlich zu der psychosozialen Versorgungssituation von jungen Erwachsenenkrebsüberlebenden. Was heißt das eigentlich genau? Was sind Unterstützungsbedürfnisse?
Also es gibt viele Unterstützungsbedürfnisse, die so ein Krebspatient, eine Krebspatientin haben kann. Bei den jungen Erwachsenen ist es vor allem der Wunsch nach psychologischer Unterstützung. Das sind die Themen Angst vor der Wiedererkrankung, vor der Rückkehr des Krebses. Dann sind es Sorgen oder andere emotionale Belastungen. An zweiter Stelle sind am häufigsten unerfüllt der Wunsch nach Informationen hinsichtlich der Erkrankung und des Behandlungssystems. Und dann ganz altersspezifisch ist es der Wunsch nach Unterstützung hinsichtlich des Kinderwunsches, weil in dieser Altersgruppe der Kinderwunsch oftmals nicht abgeschlossen oder auch erfüllt wurde. Und dann auch Fragen oder Unterstützungsbedürfnisse hinsichtlich sexueller Themen.
Jette, wie hast du dir Unterstützung geholt? Vor allen Dingen also psychologische Unterstützung.
In den akuten Therapiephasen hatte ich meistens gar nicht so das Gefühl, Themen zu haben, über die ich jetzt reden will. Da war ich um Ablenkung froh und die habe ich mir dann bei Freunden gesucht. Ich habe mich selbst beschäftigt, teilweise eben auch einfach mit Schule und Uni, weil mir das unfassbar gut tat, da Alltag zu haben, ein bisschen Normalität dadurch zu kriegen. Und nach der ersten Erkrankung fiel es mir unfassbar schwer, nach gerade psychologischer Hilfe zu fragen. Also mir fällt es immer leichter, wenn jemand fragt, ob ich Unterstützung brauche, dann mich doch zum Ja zu überwinden, als dass ich das Thema selbst anspreche. Und in der zweiten Erkrankung hatte ich da ja sozusagen so ein bisschen den Erfahrungsvorsprung, dass ich wusste, dass mir das schwerfällt, solche Dinge anzusprechen. Und da habe ich so ein bisschen mit meiner Ärztin die Vereinbarung getroffen, dass sie mich jedes Mal fragt, ob ich Hilfe brauche. Und das hat sie auch sehr zuverlässig gemacht, auch wenn ich meistens da Nein gesagt habe, weil es in dem Moment okay war. Aber ab und zu habe ich halt doch Ja gesagt und das hat mir total geholfen. Und das kann ich nur empfehlen, wenn auch anderen Leuten vielleicht, die von sich wissen, dass es einfach super schwierig ist, nach Hilfe zu fragen, dem so ein bisschen vorzubeugen und das offen zu thematisieren, dass man selbst vielleicht gefragt werden möchte.
Welche Rolle spielt diese Erfahrung bei deiner Entscheidung dafür, dass du dich jetzt heute engagierst als Patientenvertreterin und du unterstützt als Mentorin andere junge Erkrankte?
Mein Engagement als Mentorin ist einfach aus meiner eigenen Erfahrung entstanden, dass ich mir so sehr den Austausch und andere gewünscht habe, die vielleicht schon ein, zwei Jahre weiter sind und mir sagen können, wie das alles geht. Und zwar gar nicht so unbedingt innerhalb der Erkrankung, sondern halt mehr auch danach. Wie gehe ich denn jetzt zurück in mein normales Leben, was es so, wie es vorher war, ja irgendwie auch gar nicht mehr gibt? Und wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt einfach ein paar Erfahrungen im Gepäck habe, die andere Leute nicht haben? Da hatte ich selbst einfach total das Bedürfnis nach Austausch und nach einer Art Mentorin oder so, mit der man sich da auch einfach mal ganz offen unterhalten kann. Weil egal wie verständnisvoll und einfühlsam FreundInnen oder andere Personen sind, es ist was anderes, wenn du jemandem gegenüber sitzt, der sagt, naja, und dann hatte ich Chemo und der nickt einfach nur verständnisvoll. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe auch häufig die Erfahrung gemacht, dass man mit Personen, die man eigentlich gar nicht kennt, erst seit 10 Minuten direkt in einem sehr tiefen Gespräch steckt, weil man da einfach gewisse Gemeinsamkeiten hat und sehr offen reden kann. Das ist ja manchmal auch viel einfacher, mit Leuten drüber zu reden, die nicht die beste Freundin oder die Mutter oder sonst was sind, weil es mich dann natürlich auch berührt, aber auf einer ganz anderen Ebene als ja die direkten Angehörigen. Und ich würde meine Rolle sozusagen als Patientenvertreterin ein bisschen getrennt davon sehen. Es werden immer mehr Krebsüberlebende, die noch hoffentlich viele, viele Jahre damit Krebsüberlebende sind und um die sich irgendwie gekümmert werden muss. Und da würde ich mich gerne einbringen, dass das halt einfach ein bisschen präsenter ist in dem Bewusstsein und aber auch, dass ich vielleicht langfristig durch Forschung, durch Evidenz dazu einfach auch die Versorgungsstrukturen verbessern.
Die nationale Dekade gegen Krebs hat von Anfang an den Fokus auf die Einbindung von Patienten und Patientinnen in allen Phasen der Krebsforschung gelegt. Und das BMBF als Bundesministerium hat diese Notwendigkeit erkannt und versucht, einen Kulturwandel anzustoßen hin zu einer viel stärker patientenorientierten Krebsforschung. Die Freigabe von Forschungsgeldern ist beispielsweise an den Nachweis von Patientenbeteiligung in Forschungsprojekten gebunden und Patienten und Patientinnen entscheiden über die Vergabe auch mit. Jette, wie weit ist deiner Einschätzung nach die Patienteneinbindung in der Krebsforschung in Deutschland?
Meine Erfahrung als Patientenvertreterin ist sehr heterogen. Also aktuell, glaube ich, kann man noch alles erleben zwischen hier unterzeichne das mal als Patientenvertreterin am Ende bitte mit, bis hin zu wirklich echter Einbindung und Miteinbezug in Diskussionsprozesse, wo man auch eigene Ideen einfließen lassen kann. Und ich glaube, es wäre total hilfreich, wenn das zum einen so ein bisschen klarer noch definiert würde, vielleicht auch durch die Forschungsgruppen selber, was denn deren Anspruch ist an PatientInnen-Vertreterinnen oder an welchen Punkten sie die in ihre Projekte gut mit einbinden wollen und können, wenn es gleichzeitig aber vielleicht auch sowas wie Schulungsangebote für PatientInnen-VertreterInnen geben würde, die einen so ein bisschen mehr ermutigen und befähigen, diese Rolle auch wahrzunehmen. Weil ich glaube, dass es für manche Projekte, bei denen man dann als PatientenvertreterIn teilnehmen kann, auch einfach notwendig ist, ein gewisses Hintergrundwissen zu haben, was zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten angeht, damit man überhaupt versteht, worüber hier entschieden wird. Und letztendlich auch, was vielleicht die spezifische Erkrankung oder worum es dann eben gerade geht, angeht. Grundsätzlich ist die Einbindung aber einfach total wichtig und auch wertvoll für beide Seiten, weil zum Beispiel ja die Bewertung, welches Outcome jetzt das Wichtige ist für eine Studie, total unterschiedlich sein kann zwischen WissenschaftlerInnen und PatientInnen und ähnliche Sachen. Also manche Sachen, die dann vielleicht als Kleinigkeiten abgenickt werden, sind für Patienten aber eigentlich doch relativ bedeutend.
Die nationale Dekade gegen Krebs hat Survivorship als Schwerpunkt definiert und will Forschung in diesem Bereich vorantreiben. Warum, Frau Sender, ist mehr Forschung im Bereich junger Krebserkrankter wie Jette so wichtig?
Weil wir einerseits sehen in der medizinischen Behandlung, dass die jungen Erwachsenen aufgrund ihres jungen Alters oftmals höhere und stärkere Therapien wie Chemo und Bestrahlungen bekommen, weil sie natürlich eine bessere körperliche Fitness haben. Und das, ich bringe jetzt den Bogen, führt natürlich dazu, dass sie halt auch in der Nachfolgezeit, in der Langzeitnachsorge ein höheres Risiko haben für mehr Folgeerkrankungen und Nebenwirkungen durch die intensiveren Therapien. Und gleichzeitig haben sie diese hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben mit einer immer größer werdenden Gruppe junger Erwachsener zu tun, die nicht nur überleben sollen, die sollen dann auch psychisch gesund und körperlich bestmöglich überlegen. Und denen müssen wir uns zuwenden, denn die brauchen wir als Teil in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist diese Survivorship-Forschung sehr wichtig, um einfach zu schauen, was passiert denn genau in diesen Jahren, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, wenn die Erkrankung so ein bisschen in den Alltag integriert wird und was tritt dann aber auf? Und dazu wissen wir gerade für die jungen Erwachsenen noch nicht so viel, weil natürlich viele Studien in der Akutzeit auch gemacht werden.
Jette, du bist ja sehr engagiert und du engagierst dich auch in der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Wie bist du da hingekommen?
Gefunden habe ich die Stiftung damals nach der ersten Erkrankung, als ich so auf der Suche war nach anderen jungen Betroffenen, nach Angeboten, Möglichkeiten, die es für junge Menschen mit Krebs gibt. Und da steckte die Stiftung, glaube ich, noch relativ in den Kinderschuhen. Aber was es auch schon gab, war der Treffpunkt Hamburg. Also die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs hat mehrere Treffpunkte, die letztendlich ehrenamtlich und selbst organisiert sind, aber in ganz Deutschland, wo eben junge Betroffene zusammenkommen können. Und das war schon auch ein wichtiger Bestandteil, dann sich dort mit anderen Leuten zu treffen, teilweise auch zu merken, dass man eben doch mit 35 andere Themen hat als mit 20, aber einfach da in den Austausch zu kommen. Und darüber entstand letztendlich auch der Kontakt zur Stiftung. Und als ich dann zum Beispiel das Rezidiv hatte, habe ich aber auch von den Beratungsangeboten, die sie haben, zum Beispiel selbst nochmal Gebrauch gemacht, was zum Beispiel den Fertilitätserhalt angeht, aber auch so sozialrechtliche Sachen, zum Beispiel, was für Möglichkeiten habe ich denn als Studentin eigentlich ohne Einkommen, wenn ich jetzt lange krank bin? Ich kann das jetzt mal spoilern, es gibt sehr wenig Möglichkeiten. Ja, aber da nochmal einfach zu wissen, das sind jetzt Experten, die kennen sich genau mit dieser Patientengruppe aus und da kann ich auf relativ kurzem Wege an Informationen kommen, die dann auch genau auf meine Situation passen.
Jette, wenn jetzt eine Freundin, ein Freund zu dir käme und würde sich an dich wenden und er hat auch oder sie hat auch die Diagnose Krebs bekommen, was würdest du dem oder der sagen? Was wäre dein Rat?
Ich glaube, das ist total individuell. Das fällt mir jetzt richtig schwer, da eine Antwort drauf zu finden. Also was ich immer natürlich anbieten würde, ist, sich bei mir zu melden oder auch das Angebot zu machen andersrum, dass ich mich regelmäßig mal melde und frage, wie es denn ist und eben einfach das Gesprächsangebot zu machen, ne? Wenn man über die Themen reden will oder wenn man irgendwie Fragen zu irgendwas hat, wie hast du das gemacht? Manchmal sind das ja auch ganz praktische Dinge, dass ich da natürlich immer bereit zu bin, aber ich glaube, viel mehr ist ganz am Anfang dann auch manchmal gar nicht möglich oder notwendig.
Frau Sender, was würden Sie einer jungen Krebspatientin oder Krebspatient raten? Was sollte er unbedingt wissen?
Dass er nicht ganz so alleine ist, wie er sich vielleicht in dem Moment auf Station erstmal fühlt. Dass wir ein paar Dinge haben, die schon ganz gut funktionieren in der Versorgung. Dass wir daran arbeiten, die psychosoziale Versorgung noch zu verbessern. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch, wie Jette sagt, der Mut, sich zu vernetzen. Weil ich glaube, dass das in dieser Altersgruppe sehr wichtig ist, dass man Leute hat in dem Alter, die das Gleiche erlebt haben.
Jette, reitest du wieder?
Ja, auf jeden Fall. Die Regel ist ein Pferd pro Leukämie. Also ein eigenes.
Das heißt, du hast zwei Pferde?
Ja, also eigentlich anderthalb. Das eine ist ein Shetland Pony. Das ist nur so ein Meter groß.
Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.